Und du bist ja frisch verheiratet, dann hast du immer noch was, auf was man sich dann abends freuen kann.
Vollhorst, die Rennsportshow mit ihrem Moderator Alexander Franke.
Genau, und es sind schon wieder 2 Wochen rum seit unserer letzten Vollhorst-Folge. Es ist viel passiert seitdem. Das Frühjahrsmeeting in Iffezheim hat stattgefunden, zumindest zu einem Teil. Der letzte Tag ist ja ausgefallen. Wir hatten noch ein paar schöne weitere Renntage. Wir blicken immer mehr Richtung deutsches Derby. Also im Rennsport ist gerade einiges los. Royal Ascot jetzt auch noch steht vor der Haustür und so weiter und so fort. Ich habe mir heute einen Gast eingeladen, der war schon länger auf meiner Bucketliste, weil ich mir gesagt habe, das wird mit dem ein Selbstläufer, weil der ja immer so viel quatscht und das wird deshalb ganz schön. Und zu anderen habe ich ihn in Krefeld im Führing lange gesprochen, natürlich auch mindestens 2-mal ins Interview geholt. Und ich bin froh, dass heute Marc Hübner unser Gast ist. Grüß dich, Marc. Hi.
Alexander, grüß dich. Hi.
Ja, bei dir ist ja, da zwitschern ja hier richtig schön die Vögel im Hintergrund noch und so, obwohl wir ja schon wieder Richtung Abend aufzeichnen. Das ist ja, wo sitzt du denn gerade?
Ich sitze gerade hier auf meinem Balkon. Das ist sehr schön, direkt am Wald gelegen. Und ja, und es sind ganz, ganz viele Vögelchen im Hintergrund. Das ist also wirklich schön.
Das klingt so ein bisschen wie, kennst du diese Zwitscherhäuschen auf der Toilette, die man irgendwie da so ne? Kann natürlich auch sein, dass du uns...
Interessante Toiletten, wo du dich aufhältst.
Kennst du die nicht? Die sind total toll. Das nennt sich Zwitscherhäuschen und das sieht aus wie so ein kleines Vogelhäuschen und die kannst du an- und ausschalten und dann läuft genau das Vogelgezwitscher, was bei dir im Hintergrund kommt, ja, läuft dann relativ laut, damit man eben nicht hört, was da sonst alles noch auf der Toilette passiert.
Guck mal, das ist eine gute Idee. Das können wir mal als Ehrenpreise für Mülheim einführen. Muss ich mal mit Dr. Bergmann drüber sprechen.
Sehr gut. Der große Preis von Zwitscherhaus, Toilettenbeschallungen.de. Ja, sehr gut. Ja, da haben wir es gerade schon gesagt. Also Mülheim ist deshalb für dich natürlich hochinteressant, weil du da Vizepräsident, glaube ich, bist. Ne? Das ist deine Funktion dort, ne?
Ja, hört sich aber im Grunde ein bisschen wichtiger an, als es tatsächlich ist.
Du, in München haben sie noch so Worte wie Generalsekretär und so Sachen. Also von dem her ist Vizepräsident ist doch okay für einen Verein, ist ja völlig in Ordnung. Dann bist du noch passionierter Besitzer und Züchter und vor allem einer, der irgendwie immer gute Laune hat, hat man das Gefühl.
Ja, du, das Leben ist erstens ernst genug und zweitens kurz genug. Und ich wache morgens eigentlich immer auf und freue mich auf die Dinge, die passieren. Es passieren natürlich auch viele negative Dinge, aber wenn ich morgens aufwache, freue ich mich auf die guten Dinge, die passieren und deswegen bin ich meistens sehr gut drauf.
Ja.
Und überhaupt kein Morgenmuffel.
Oh, gar nicht. Das ist, da bin ich komplett das Gegenteil. Also ich weiß ja nicht, ob du den Podcast hier verfolgst und unter anderem auch die Show mit Christian von der Recke gehört hast, der mich ja immer sehr gerne damit aufzieht, dass ich schon einer bin, der morgens erstens schwer aus dem Bett kommt und zweitens schlecht ansprechbar ist. Was ist das Geheimrezept? Wie schaffe ich das, dass ich zum Morgenmensch werde?
Ja, denk an die positiven Dinge, die passieren. Guck raus und sag, überleg dir kurz, was heute Schönes passieren könnte und witzigerweise passieren davon auch viele schöne Dinge. Und das Gute ist, dass du nicht immer weißt, was an schönen Dingen passiert. Es passieren nämlich Dinge, von denen du morgens noch gar nicht weißt. Also lass dich überraschen, steh morgens auf, breite die Arme auf und lass den Tag auf dich zukommen.
Aber die passieren ja eigentlich auch nachts um 22 Uhr und um 23 Uhr auch noch, ne? Die Dinge. Also ist ja nicht auf morgen beschränkt. Ja, auch mal so rumsehen.
Richtig, und du bist ja frisch verheiratet, dann hast du immer noch was, auf was man sich dann abends freuen kann.
So, now we are talking. Sehr gut. Das war genau der Drift, den ich mir noch gewünscht habe eigentlich hier mal im Podcast. Das ist ja auch mal so ein bisschen, dass ich auch mal aus dem Nähkästchen plaudern kann. Nee, also bevor jetzt hier meine bessere Hälfte das Schwitzen anfängt, machen wir mal mit.
Ich bin, wenn ich heute Abend erwarten darf um 10. Ja.
Der Marc Hübner hat es aber versprochen, Schatz. Ja. Genau so. Ja, dann kommen wir mal wieder zurück Richtung Rennsport. Also du bist auch deshalb so bekannt, weil du halt auch ein sehr bekanntes Rennpferd hast, das du ja selber auch so bekannt gemacht hast. Ne? Das ist dieser Woody Wood, wo es ja wirklich kein Geheimnis mehr ist, dass man immer wieder die Geschichte hört, dass der darauf gut reagiert, wenn man seinen Namen sehr schnell und sehr laut und oft hintereinander ruft. Ne? Du kannst das so gut nachmachen. Das kannst du jetzt gerne nochmal hier machen.
Das muss erst mal lachen, aber ist der Woody, 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 Woody.
Ja, genau der hier eben. Wie seid ihr denn auf den Quatsch gekommen? Also dass mit diesem Schlachtruf da irgendwie, das klingt mir doch tatsächlich nach einer Bierlaune oder irgendwas.
Nee, gar nicht. Ich weiß gar nicht, wie ich darauf gekommen bin, aber Fakt ist, das Pferd hört darauf. Das ist jetzt kein Scherz. Ich sage dir mal ein Beispiel. Ich war vor 3 Monaten war ich im Stall bei Andreas Suberic, der ja den Woody Wood super erfolgreich trainiert. Und da war gerade, kam ich rein und sagte einer, oh, da brauchst du jetzt gar nicht hinzugehen, die essen gerade. Dann sage ich, ja, wieso, die essen gerade? Ja, die sind jetzt gerade Essen gekriegt und kein Pferd geht vom Trog weg, wenn es gerade was hat. Dann sage ich, pass mal auf, komm mal her, jetzt bleib mal hier stehen. Und sah dann die ganze Stallgasse vor mir und rief dann einfach nur, Woody, 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 Woody. So, und dann kam 4 Sekunden später ein Pferd voll schmatzend, ganzen Mund voll und guckte aus der Box raus. Ein Pferd. Das war genau Woody Wood. Wenn ich der ist jetzt gerade auf der Koppel, wenn ich rufe, der kommt sofort. Also der kennt dieses Woody, Woody, Woody. Das hat er irgendwie drauf. Frag mich nicht wie, aber er ist sowieso irgendwie in vielen Dingen, denke ich immer, das wäre ein Mensch im Pferdekostüm.
Der ja auch dann mal seinen verdienten Sommerurlaub kriegt, was jetzt auch nicht ganz so üblich ist, ne? Also wir haben ja viele neue Zuhörer auch, die wissen schon auch, dass die Pferde dann gerne mal, wenn sie Pause haben, auf die Koppel geschickt werden und so. Aber das ist halt dann meistens irgendwie im Winter. Also Pferde, die im Sommer, im Hochsommer, da wo es die meisten Rennen gibt, wo es vermeintlich auch das meiste Geld irgendwie zu gewinnen gibt für alle, dass man da mal Urlaub macht, das ist schon ungewöhnlich, ne?
Ja, ist ungewöhnlich, vor allen Dingen, weil der Woody Wood guten Boden braucht. Aber der hat in den letzten 2 Jahren, sowohl 23 als auch 22, aus irgendwelchen nicht erfindlichen Gründen, hat er immer versagt. Der ist 2-mal jeweils gelaufen, Juli und August, und 2-mal irgendwo, was weiß ich, 7., 8., 9., 10. Und keiner konnte sich das erklären. Und dann sagte mir der Andreas Suberic irgendwann, weißt du was, Marc, das klingt komisch, aber auch Pferde haben einen Biorhythmus. Und ich glaube, dass der in diesen 2 Monaten einfach irgendwie, den kannst du in die Ecke stellen, ja? Der ist einfach nicht richtig da, der hat keine Lust, wie auch immer. Und dann haben wir zusammen beschlossen, dass er jetzt für 6 Wochen ins Sauerland gegangen ist. Er kommt jeden Tag an eine Führmaschine, 1 Stunde lang, dass er die Muskulatur behält. Und die andere Zeit steht er draußen und jagt irgendwelche Regenwürmer oder weiß der Henker, was der macht. Ich fahr morgen früh zu ihm hin.
Du bist dann auch so einer, der da oft die Pferde besuchen geht.
Ja, das bin ich, weil, das habe ich ja schon ein paar Mal gesagt, wenn ich im Rennstall bin, das ist für mich wie ein halber Tag oder wie 2 Stunden Urlaub, die ich habe, weil kein Telefon geht und man hat keinen Termin und man hat den Pferdegeruch, man hat den Stallgeruch, man spricht mit den Mitarbeitern und das genieße ich eigentlich sehr und davon zehre ich auch.
Bist du selber noch Züchter oder ist das, sind das vergangene Zeiten? Weil ich habe das hier im Direktorium oder Deutscher Galopp, wie man sagen muss, in der Datenbank, da steht noch Besitzer und Züchter.
Ja, ich hatte mal ein Zuchtpferd gehabt, eine Stute, die war so groß wie unser Berner Sennenhund. Das also das Produkt, was rauskam. Und das war leider auch nicht schneller als unser Berner Sennenhund. Und dann hat die, glaube ich, insgesamt 4.000 Euro in ihrem Leben eingaloppiert. Und dann habe ich erst gesagt, Mensch, mit dem Züchten, das können andere viel, viel besser als ich. Und das ist es. Ich begebe mich gerne irgendwo hin, dort, wo ich ein bisschen von Ahnung habe. Aber vom Züchten muss ich sagen, nee, komm, das können andere echt besser.
Aber die hat immerhin schon 4.000 Euro mehr eingaloppiert als die, die ich bisher gezüchtet habe. Also von dem her ist das...
Deine sind ja auch noch nicht gelaufen,
das ja, ist der Grund. Ja, das stimmt schon, das stimmt schon. Aber das kommt alles noch. Die sind ja noch jung. Und vor allem kriegen sie alle Zeit der Welt. Das ist ja auch immer ganz wichtig, dass man da nicht zu früh rangeht und Hauptsache jetzt früh laufen und so, sondern die sollen laufen, wenn die sich fit fühlen, wenn die Bock drauf haben und wenn der Trainer sagt, jetzt haben wir 100%. Weil ich finde immer diese Aussagen, ja, ist so bei 60% oder 70% oder so. Puh, naja.
Das siehst du völlig richtig und das ehrt dich, dass du das siehst und du wärst der, jeder Besitzer, jeder Trainer wäre glücklich, dich als Besitzer zu haben mit so einer Einstellung.
Da können wir jetzt Andreas Wöhler anrufen, der wird dir wahrscheinlich 10 andere Sachen sagen, die ich dafür ihm Schweißperlen auf die Stirn bringe, wenn wir wieder auf die Idee kommen, dass die Box vom Hengst dekoriert werden muss mit Bällen. Und ich werde nie das Gesicht vergessen, als ich Andreas Wöhler gefragt habe, was er denn davon halten würde, wenn wir dem Hengst eine Ziege mit reinstellen in den Stall. Da war ich so ganz kurz davor, rauszufliegen. Und, das
hat er die Polizei gerufen?
Nee, der Blick hat schon gereicht. Der Blick ging erstmal zu mir und dann noch der Blick von meiner Frau, der auch noch zu mir ging, so nach der Art, du hast den Trainer gerade sauber gemacht. Das war dann irgendwie, aber man muss sagen, sonst werden da alle Wünsche, die wir so haben, echt super gut umgesetzt. Also da bin ich echt happy und hätte ich auch nicht gedacht, bei so einem großen Rennstall ist ja immer so dieses Gerücht, was es gibt, ne, dass du, wenn du kleiner Besitzer bist und jetzt nicht da irgendwie 20 Pferde drin hast, dass du in so einem großen, erfolgreichen Stall, dass du dann irgendwie nur eine Nummer bist oder irgendwie sowas. Also muss ich sagen, bin ich sehr, sehr happy, um mal meinen Trainer ein bisschen zu loben. Du hast zwei von der Sorte, Andreas Suboric und Jasmin Almenreder.
Ja,
du bist bei zwei vertreten. Mit, ich glaube, du hast bei beiden so zwei, drei Pferde, ne? Stehen gerade.
Richtig, bei Jasmin habe ich zwei stehen und beim Subi drei.
Mhm.
Aber einer ist jetzt gerade leider, hat dann eine Sehnenverletzung bekommen. Der ist jetzt kurz vor der holländischen Grenze und kuriert seine Sehnenverletzung aus.
Mm, okay.
Aber der wird auch leider nicht mehr laufen können.
Ja,
aber das sind leider die Tiefen, die man mitmacht.
Ja, das freut mich nicht, das zu hören, aber es freut mich zumindest, dass man bei dir auch mal hört, dass du nicht alles nur eitel Sonnenschein und dir auch viel Gedanken machst. Und wir hatten auch ein sehr interessantes Gespräch schon mal darüber, dass du gesagt hast, wir haben im Rennsport gerade schon viele Probleme. Und das hat mich schon sehr gewundert, dass sowas von dir kommt, wo man dich doch eigentlich sonst immer als Strahlemann wahrnimmt und einer, der wirklich immer einen guten Spruch auf den Lippen hat. Und wenn du sagst, ich habe Bauchschmerzen, dann sagt das schon sehr viel aus, ne?
Ja gut, bin ja jetzt seit 2,5 Jahren auch, wie du gesagt hast, im Mülheimer Rennclub engagiert und bin somit in der Thematik deutlich tiefer eingedrungen, als ich es vorher war. Und ich sehe ja im Grunde die Problematik der Finanzierung der Rennen, das ist alles defizitär. Also der Mülheimer Rennverein wäre eigentlich hervorragend, wenn er nicht die Rennen veranstalten würde. Ja? Mhm. Also die Rennen sind leider echt defizitär. Und was mich ein bisschen stört, ist, dass alle Leute darüber sprechen, aber diejenigen, die in der Verantwortung stehen und dafür teilweise auch bezahlt werden mit sehr guten Gehältern, dass da eigentlich in meinen Augen deutlich zu wenig kommt. Also die Zuschauerzahlen, das sind die, an denen man am allerersten drehen könnte. Denn wenn du, ich sag mal, in Mülheim, wir haben recht niedrige Eintrittspreise mit 10 Euro, hast du 1.000 Euro mehr, also 1.000 Personen mehr auf der Rennbahn, hast du 10.000 Euro direkt Cash ohne Abzug mehr in der Kasse. Und da überlässt man eigentlich in meinen Augen den Rennvereinen viel zu viel das Handeln. Also was heißt das Handeln? Die Rennvereine können nicht so viel handeln. Es kommt in meinen Augen aus Köln zu wenig und es wäre eigentlich so relativ einfach, Dinge zu ändern und mehr Menschen auf die Rennbahn zu bekommen.
Also mit Köln meinst du jetzt den Dachverband Deutscher Galopp, das, was ich vorher noch mit dem alten Namen Direktorium bezeichnet habe. Ich muss das immer so ein bisschen erklären. Wie gesagt, weil ich es gesagt habe, wir haben den großen Luxus, dass wir auch viele Leute haben, die uns zuhören und sich mit Rennsport gar nicht so viel auskennen, was ja super ist. Die wollen wir ja ranziehen. Ne? Und was sind da so Ansätze? Also was sagst du, wie könnte man das jetzt auch verbandsseitig schaffen, da die Rennvereine ein bisschen zu entlasten oder einfach für volle Rennbahnen zu sorgen?
Also der Dachverband geht hin und sagt, wir haben was ganz Tolles gemacht, wir haben die Rennpreise erhöht, die aber natürlich nicht der Dachverband bezahlt, sondern die Rennvereine. Ich sage dir mal ein Beispiel. Du hast mich angesprochen wegen Woody Wood, dass so viele Leute den kennen. Ich habe mit kleinen finanziellen Mitteln, mit einem Eismann, mit Lebkuchenherzen und so weiter, es hinbekommen, dass eigentlich jeder auf der Rennbahn den Woody Wood kennt.
Hm.
Und wenn ich sehe, was kommt vom Dachverband? Das ist zu wenig. Es gab früher, das war hervorragend, diese Fernsehserie Rivalen der Rennbahn, die kennst du noch, ne?
Ja, logisch, klar.
Und so, das hat die Leute natürlich begeistert. Die saßen abends auf der Couch, haben die Chips gegessen und haben die Sendung geguckt, haben gesagt, Mensch, das ist ja toll, da gehen wir auch mal hin. Jetzt gesagt, man kann man natürlich sagen, gut, die Fernsehlandschaft hat sich verändert. Es gibt mittlerweile 15 Sender und das wird nicht mehr so viel geguckt. Aber erstens, warum soll man ein erfolgreiches Tool nicht wieder aufleben lassen? Aber man könnte auch was ganz anderes machen. Ich sehe ja völlig ein, dass man keine bundesweite Werbung machen kann. Das sehe ich ein, das ist viel zu teuer. Aber es gibt vielleicht 12, 13 Rennbahnen in Deutschland oder Städte, die Pferderennen veranstalten. In diesen Städten, und da sehe ich ganz klar den Dachverband in der Verantwortung, müsste Plakataktion laufen, es müssten die Kinos müssten mit einem Image-Trailer sozusagen bedient werden, dass man keine Streuverluste hat. Dass du in Regensburg keine Werbung machst oder in Passau, alles klar, oder in Kiel, verstehe ich, sehe ich ein, Streuverlust hoch 10. Nur in den Städten, in denen die Rennen veranstaltet werden. So, und da kommt leider aus Köln, so wie ich das wahrnehme, kommt da eigentlich relativ wenig, wobei das noch relativ in Anführungsstrichen steht.
Haben die Kohle dazu? Weil das kostet ja auch alles Geld. Also
Ja gut, man hat die Kohle, man weiß ja immer, es liegt ja irgendwie, man spricht ja immer von dem Geld im Keller, welches da liegen soll. Ich weiß nicht, welcher Dimension das ist. Also da scheint schon Geld zu sein. Und wenn nicht, könnte man irgendwie eine Aktion starten, an der sich einfach mehrere beteiligen, weißt du? Genau wie man jetzt, irgendwas hat man doch da gegründet. Was war das denn nochmal? Eine Stiftung. Ja, alles schön und gut. Stiftung ist prima, aber was bringt die jetzt großartig? Dann höre ich, man hat eine Tierwohlkommission gemacht. Finde ich auch super. Nur wir müssen die Menschen wieder auf die Rennbahn bekommen. Und da kommt für mich ganz eindeutig zu wenig. Das sind ganz nette Leute, die da arbeiten und die haben auch wirklich Ahnung. Aber es fehlt einfach wirklich der Marketinggedanke, dass man sagt, so, wie kriegen wir die Leute auf die Rennbahn? Und wenn uns Geld fehlt, wie können wir das einsammeln irgendwo?
Hast du die mal damit konfrontiert schon?
Ach, was habe ich die mit konfrontiert? Das ist ja relativ schwierig. Ich hatte einen Fall, deswegen bin ich mit Woody Wood auch nicht in Baden-Baden gelaufen, weil ich wollte den Reiter, der mit ihm an der Arbeit immer reitet, Andrea Ricupa, der hat 5 Kilo Erlaubnis, der ist Auszubildender, dort laufen lassen. Und dann hieß es, nee, der darf nicht dort reiten, weil der Auszubildender ist und in den Statuten steht drin, ein Auszubildender darf erst im Ausgleich 2 oder höher reiten, wenn er 5 Siege hat oder wenn an dem Tag kein Grupperennen ist. Da aber in Baden-Baden Grupperenntag war, durfte er nicht reiten. Dann habe ich gesagt, Kinder, ist doch völliger Quatsch. Der hat mit Woody Wood einen Ausgleich 2 in Baden-Baden gewonnen, in Mannheim gewonnen. Wieso darf der jetzt nicht in Baden-Baden reiten? Ja, weil das liegt daran, weil ein Grupperennen ist. Habe ich gesagt, Kinder, der startet nicht im Grupperennen. Ja, aber das steht hier so drin. Dann habe ich mit allen telefoniert. Dann haben alle gesagt, du hast vollkommen recht, der Paragraph ist Quatsch. Habe ich gesagt, prima, dann streich den. Nee, so geht das nicht. Also, es muss jetzt erstmal Folgendes passieren. Jetzt muss erstmal der Vorschlag über eine Satzungskommission dort erstellt werden. Dann geht das als Vorschlag in die Mitgliederversammlung. Dann muss das gut geheißen werden. Dann muss da abgestimmt werden. Und dann können wir das machen. Ich sage, Kinder, dauert ein Dreivierteljahr. Ja. Ich sage, dann macht doch Folgendes. Dann setzt doch diesen Paragraphen, wenn ihr alle dieses wollt und seht, der Paragraphen ist Quatsch, dann setzt ihn doch zumindest aus. Ja, wir haben aber keine Sitzung. Habe ich gesagt, dann habt ihr keine Sitzung, dann macht er das mit dem Umlaufverfahren, dass die handelnden Personen sagen, komm, das setzen wir aus. Das ginge nicht. Also da sieht man in einem solchen einfachen Fall doch eine gewisse Trägheit, die sich da eingeschlichen hat. Und das finde ich nicht gut. Gut, das Ergebnis war, ich bin mit Woody Wood nicht in Baden-Baden gelaufen, leider Gottes, weil es seine und meine Lieblingsrennbahn ist, weil sie auch von dem Stefan Buchner hervorragend geführt ist. Und dann sind wir jetzt in Krefeld gelaufen, sind Zweiter geworden. Inzwischen hat Andrea Ricupa seinen 5. Sieg.
Das wollte ich sagen, der hätte sogar reiten dürfen, weil den hat er nämlich in Iffezheim erzielt und ist ja dann auch tatsächlich an dem Renntag, wo noch Grupperennen war, durfte er dann auch reiten, ne? Das heißt, ja. Also ihr hättet halt zocken müssen, ihr hättet hoffen müssen, dass er vorher noch seinen 5. Sieg hat, aber das ist halt, sonst erst bist du halt im Notfall nicht Starter, ne?
Ja, nein, das ist auf Zocken lasse ich mich da nicht ein. Das fand ich, ich war richtig auch angenervt, ja. War echt angenervt. Alle Leute sagen, es ist Quatsch und dann kann man doch so einen Paragraphen aussetzen bis zu der Entscheidung. Dann ruht der halt mal, ja.
Ja.
Aber das war wohl zu kompliziert leider.
Aber ich kann dir eins sagen dazu. Also soll jetzt nicht so aussehen, als wenn ich nur Deutscher Galopp in Schutz nehme und so. Ich glaube, das ist bei mehr Vereinen so schwierig, als wir denken. Also ich kriege das ja alles ein bisschen mit, weil ich ja in der Bundesliga auch einen Herzensverein habe, wo ich sehr, sehr viel moderiere, bis hin zu jetzt die Woche war so ein Vorevent von der Mitgliederversammlung und so. Und da ging es auch um so ein paar Satzungsthemen und so. Und ich kann dir sagen, auch wenn es da selbst die Verantwortlichen manche Dinge nicht verstehen, gibt es einfach in diesen Satzungen viele so Sachen, die einfach uralte Vereinsgeschichten sind, die verstaubt sind und auch da sind es dieselben Probleme, dass man einfach sagt, ja, da müssen wir bis zur Mitgliederversammlung warten etc. Und das verstehen dann auch die Leute nicht. Also nur.
Ja, das geht manchmal, aber wenn man ein kleiner, innovativer oder für sich denkender, innovativer Verband ist, dann kann man auch mal irgendwie was schneller machen. Ich meine, du hast völlig recht, in diesen Vereinen, es ist immer wirklich schwierig, es ist auch eine rechtliche Frage, aber das war mir alles ein bisschen dünn. Ich bin zum Beispiel eigentlich ein großer Fan von Gregor Baum, Denn alles, was der bis jetzt in die Hand genommen hat, das wurde erfolgreich. Deswegen hoffe ich, dass er da auch noch weitere Impulse setzen kann. Aber er kann auch nicht alles machen. Ich fände auch mal toll, wenn man mal so einen Pool bildet. Es gibt ganz schlaue Leute mit wirklich guten Ideen im Rennsport. Ich nenne jetzt mal zum Beispiel den Guido Schmidt. Heißt der Schmidt? Ja, Guido Schmidt.
Ja.
Heißt der so? Ja, Guido. So, der hat ganz coole Ideen. Ein Lars Baumgarten hat auch sehr, sehr gute Ideen. Auch ein etwas manchmal querdenkender Mann wie Lothar Grabe hat sehr gute Ideen. Die lässt man aber gar nicht an, die holt man alle gar nicht an einen Tisch zusammen. Ja, so, und das sind Dinge, die ich nicht verstehe, weil ich finde, einen Verein oder einen Dachverband sollte man auch führen wie ein Unternehmen. Man hat ein Produkt und überlegt sich, wie verkaufe ich dieses Produkt am besten? Und dann holt man sich Marketingleute ran. Und man braucht gar nicht teuer bezahlte Marketing-Experten zu holen, die vom Rennsport keine Ahnung haben. Man hat die Experten wie Schmidt und so weiter da. Man muss sie halt nur mobilisieren und motivieren und dafür begeistern. Dann wären die auch da.
Hast du dir schon mal selber überlegt, irgendwie so ein Amt innezunehmen, außer jetzt beim Rennverein, sondern irgendwie in die Besitzervereinigung zu gehen oder bei Deutscher Galopp anzuklopfen oder sonst irgendwas? Oder?
Ja, die Elena hat mich jetzt bezirzt, dass ich jetzt Mitglied in der Besitzervereinigung geworden bin. Das hat sie sehr geschickt und sehr charmant gemacht und das habe ich dann natürlich auch gerne unterschrieben. Aber dass ich mich weiter großartig engagiere, wie gesagt, wenn man so einen Pool bildet mit verschiedenen Leuten, bin ich gerne mit dabei. Aber alleine gegen große Windmühlen zu kämpfen, als Einzelkämpfer bist du immer unterlegen meistens.
Ich
finde zum Beispiel auch ein Punkt nochmal ganz krass. Ich habe zum Beispiel eine Idee, das heißt Idee, die wurde früher schon mal überlegt. Der deutsche Rennsport geht bergab. Das heißt, die Pferde, Anzahl der Pferde gehen runter, die Anzahl der Rennen. Früher gab es Mittwochs, Freitags, Mittwochs, Samstags, Sonntags Rennen. Ja, jetzt haben wir teilweise mal Samstag gar kein Rennen. Es hängt am Geld. Und ich glaube, dass es eine gute Idee wäre, wenn man einfach mal überlegen sollte, ob man sich nicht auf den Weg nach Frankreich mitmacht und dort einfach mal mit den verantwortlichen Leuten von PMU und dem französischen Galopprennsport spricht, einfach nur mal einen Gedankenaustausch hegt, hey, sollen wir nicht Dinge zusammen machen? Ich glaube, dass Frankreich sehr daran interessiert ist. Du kennst die Rennbahn in Mons, die war früher bedeutungslos. Die hat sich France Gallo angeschlossen und seitdem ist die hoch erfolgreich, die Bahn. Warum vielleicht nicht Deutschland? Das wird natürlich in Deutschland nicht gehen, weil die alle sagen, Moment, wir sind doch der deutsche Galopprennsport. Hey, alles klar. Aber warum kann man nicht eine Kooperation, eine Art Joint Venture mit France Gallo starten? Zumindest mal runterfahren und so etwas besprechen.
Ja, aber ich bin mir da nicht so ganz sicher, ob das Sinn macht, sich so ganz abhängig von denen zu machen. Wir haben ja schon super viele PMU-Renntage, die dann halt morgens um 10.50 Uhr losgehen oder irgendwas, ne, was total besucherunfreundlich ist, finde ich. Aber hatten wir vorhin schon das Thema, dass ich halt auch jetzt nicht derjenige bin, der um 5 Uhr morgens schon Juhu schreit. Und dann halt irgendwie, weiß nicht, um 15 Uhr zu Ende sind, da wo die anderen vielleicht gerade erst sagen, jetzt starten wir mal unser Samstag- oder Sonntag-Ausflugprogramm. Und man es dann halt in Kauf nimmt, weil man sagt, ja, es ist halt PMU und wir verdienen damit ja genug Geld. Weißt du, wie ich es meine? Also das ist ja schon ein Einschnitt in das, wie wir eigentlich unseren Rennsport bisher gelebt haben. Und den Franzosen scheint ja auch relativ egal zu sein, wenn da nicht so viele Leute auf der Rennbahn sind. Also wenn du orientierst dich mit deinen Pferden ja, glaube ich, auch stark Richtung Frankreich in letzter Zeit.
Ja.
Ich glaube nicht, dass du an so vielen Renntagen dort vor Ort warst, wo so richtig Halligalli die Hölle los war, oder?
Nein, das ist relativ selten, aber die Frage ist, was wollen wir jetzt? Das würde in Deutschland ja bleiben. In Deutschland würden die Menschen ja trotzdem auf die Galopprennbahn kommen.
Aber nicht, wenn es um 10 Uhr morgens losgeht, oder?
Nein, natürlich nicht, aber deswegen sind wir ja schon in einer Abhängigkeit. Aber das, was man im Grunde ändern könnte, eine gewisse Kooperation, die kann man ja mal verhandeln. Es geht ja erstmal darum, dass man Gespräche führt. Und wenn man eine Idee hat und dann fängt die an mit Ja, aber, das ist schön. Aber erstmal das Gespräch führen. Häufig kommen in solchen Gesprächen vielleicht noch eine andere Idee rüber, dass man sagt, hey, pass mal auf, Jungs, wir brauchen das und das. Ihr wollt das und das. Kriegen wir nicht hin. Okay, jetzt suchen wir mal einen Mittelweg. Wir sind in der Abhängigkeit von France Gallo. Ohne France Gallo sind wir jetzt schon am Ende. Ja, und wir müssen ja schon die Kröte schlucken mit 10.50 Uhr, was wirklich grausam ist. Aber ich bin sicher, wenn vernünftig intelligente Leute, Menschen auf einem seriösen Niveau miteinander reden, da ist meistens immer eine Menge bei rausgekommen. Nur solche Gespräche finden ja gar nicht statt.
Ich habe zwei Lehren aus diesem bisherigen Verlauf des Podcasts gezogen. Das eine ist, wenn du dir einen einlädst, weil du denkst, es wird eine reine Comedy-Show, dann wird es zum größten Politikpaket überhaupt, ja, mit 10 Fallhöhen, weil ich jetzt schon zählen kann, wie viel WhatsApp ich bekomme von irgendwelchen Leuten, die mich dafür beleidigen, dass du hier anfängst, Halligalli zu machen und sagen, wie kannst du in deinem Podcast den Hübner sagen lassen, dass wir dies oder jenes falsch machen. Aber ich habe versucht, mich da mal wie die Schweiz zu verhalten, etwas neutral. Ich hoffe, du hast das gemerkt und ich glaube, diejenigen, die mich kennen, wissen, dass ich jetzt mal etwas neutraler war, als ich sonst gerne mal bin.
Und das machst du auch gut. Entschuldige, dass ich das Wort fand. Entschuldige bitte. Aber du machst das auch sehr gut. Es ist auch richtig. Ich bin nur kein Freund davon, irgendwie rumzureden. Ich bin kein Freund. Ich habe meine Meinung, die kommuniziere ich auch gerne. Klar trete ich damit dem einen oder anderen auf die Füße. Aber das ist in jeder Firma auch das Gleiche. Wenn eine Abteilung nicht funktioniert, musst du als Chef demjenigen einmal auf die Füße treten. Jetzt bin ich natürlich nicht Chef, sondern ich bin nur ganz normales Mitglied und bezahle den Rennsport, einen Teil mit. Und dann gibt es Dinge, die mich halt ärgern und die kommuniziere ich halt. Mal sind sie richtig, mal stimmen sie auch nicht ganz. Und dann lasse ich mich immer gerne überzeugen, dass meine Meinung, die ich habe, auch die nicht richtige war. Also das ist jetzt keine Pauschalkritik, aber gewisse Dinge muss man auch einfach mal ansprechen.
Ist gut so. Und die zweite Lehre, die ich gezogen habe, ist, dass ich dich irgendwie dazu überreden muss, dass du mit denen auch mal redest in Köln. Dass ihr euch mal zusammensetzt oder dass du mal irgendwie, weißt du, ich glaube dann, das fände ich einfach ein interessantes Gespräch. Einfach was dabei rauskommt. Also weißt du, was ist das Resultat? Welche Sichtweisen von denen verstehst du dann besser? Welche deiner Punkte kommen dann vielleicht auch an der richtigen Adresse an und werden auch umgesetzt, weißt du? Ich glaube, das fände ich super spannend und fände ich eine vergebene Chance, wenn ihr das nicht hinkriegt, euch da mal zu unterhalten.
Ja, also eins ist klar, ich habe ja ein Handy und wenn ich da eine Telefonnummer aus Köln sehe, da werde ich da mit Sicherheit rangehen.
Also.
Und da ich ein Auto habe, würde ich da auch hinfahren und ich würde auch sogar mit dem Fahrrad da hinfahren.
Oh, wie weit ist es von Essen nach Köln?
Oh, das sind schon 70 Kilometer, aber ich könnte ja früh losfahren.
Stimmt, du stehst ja früh genug auf. Ist ja so, ne? Oh je. Bist du sonst sportlicher Typ, um jetzt mal hier komplett off-topic mal zu versuchen, das Ruder rumzureißen?
Ja, ich war mal sportlich, aber ich habe jetzt wieder mit Sport wieder angefangen. Ich bin relativ stolz. Ich habe nämlich gerade 5 Kilo abgenommen.
Okay.
Das hört sich jetzt nicht viel an, aber 5 Kilo sind 10 Pfund, sind 20 Pakete Butter. Geh gleich mal zur Edeka, kauf 20 Pakete Butter ein und geh damit nach Hause. Aber ja, ich konnte mich selbst nicht mehr sehen so richtig. Und jetzt vor dem Sommer habe ich gesagt, komm, jetzt machst du noch mal was. Und bin auf einem guten Weg, jetzt noch 2 Kilo weg, dann bin ich happy.
Kannst du ja noch ein bisschen mit auf die Koppel toben gehen mit eurem Woody Wood. Dann ist auch noch mal ein bisschen zusätzlichen Sport gemacht. Der Fans in Amerika hat, das hast du mir ja ganz stolz erzählt und hast das auch schön in die Kamera rausposaunt. In New York oder was? Irgendwie da sitzt ein Woody Wood Fanclub jetzt mittlerweile.
In Manhattan. Also ich war selbst überrascht und ich kriege ich kriege wirklich sehr, sehr viele Nachrichten, wann der Woody Wood denn verkauft würde und wann er denn als Reitpferd mal irgendwo oder als Sportpferd verkauft werden könnte und wann er nächstes Mal läuft. Also das ist echt krass. Der hat über 1800 Follower. Und jetzt habe ich irgendeine Nachricht gekriegt aus irgendwo. Dann denke ich, was ist das denn? Sage ich, hallo. Und dann schrieb mir derjenige auf Englisch zurück. Ja, wir haben das hier gesehen und wir finden das ganz toll. Und wir verstehen das zwar nicht alles immer, was du schreibst. Wir gucken uns die Rennen an. Und dann läuft der nächste Mal. Und die waren eben auch live dabei, als er jetzt Zweiter geworden ist.
Was bist du denn eigentlich von Beruf? Also so wie du redest und so, das könnte mir ja irgendwie schon Juristerei oder Politik oder sonst irgendwas.
Oh Gott. Nein, beides nicht. Ich habe eine kleine Firma und bin tätig in einem Bereich, ich würde es mal pauschal mit Marketing bezeichnen.
Ah, okay.
Verbandsmarketing, interessanterweise.
Jetzt wird es interessant, okay. Das heißt, was für eine Art von Verband?
Das ist ein unternehmerisch ausgerichteter Verband, der sozusagen eine gewisse politische Einflussnahme im Sinne der deutschen Gesellschafterinnen und Gesellschafter dort forciert.
Also doch Politik unterm Strich.
Es ist ein Stück weit politisch, aber die Frage ist immer, wie nah ist die Politik an dem Verband und nicht umgekehrt.
Also wir waren jetzt schon hochpolitisch irgendwie. Wie machen wir denn jetzt weiter? Wir könnten den schönsten Moment des Rennsports machen, peinlichster Moment im Rennsport, Charity-Wette. Du darfst es dir selbst aussuchen.
Oh je. Ja, dann nehme ich, willst du eine schöne, witzige Story haben oder eine etwas peinlichste ist? Ja, doch, die peinlichste. Kannst du ja auch so was haben willst.
Wir sind jetzt wieder genau am Punkt wie vorher. Also ich drücke jetzt mal auf den Knopf und wir schauen, was rauskommt.
Der peinlichste Moment.
Der peinlichste Moment, der liegt 10 Tage zurück. Ich hatte nämlich eine Besitzergemeinschaft gegründet mit einem Pferd Bebeto. Das hatte der Helmut Kappes in Irland ausgesucht. Ein fantastisches Pferd. Und da ich aber schon 6 hatte, habe ich gesagt, verdammt, jetzt wird es langsam mal ein bisschen viel. Und habe gedacht, weißt du was, dann machst du eine schöne Besitzergemeinschaft. Ich nehme 30-40% und jetzt suche ich mir noch ein paar andere Leute. Und habe ich mir überlegt, wen nimmst du denn da? Und da habe ich eine Doppelkopfrunde. Und mit 5 Leuten. Und dann haben wir gesagt, habe ich gesagt, Mensch, wir treffen uns. Habe gesagt, pass mal auf, bevor wir anfangen zu spielen, ich habe eine Idee. Und habe die dann das dann erzählt mit dem tollen Pferd und Fotos gezeigt. Haben die mir alle einen Vogel gezeigt, weil 2 von denen waren noch nie auf der Rennbahn. Einer von denen war einmal auf der Rennbahn und dann haben wir noch so einen etwas witzigen Spanier, der wusste noch nicht mal mehr, was ein Pferd ist. Ja. Und dann haben die gesagt, bist du verrückt? Dann habe ich gesagt, alles klar, war nur eine Idee, dann haben wir Karten gespielt, das dauert bei uns dann immer etwas länger und dann waren da ein paar Bierchen dazwischen und noch ein paar kurze und ein bisschen Jack Daniels Cola. Und am Schluss, um 2 Uhr, habe ich gesagt, sag mal, ich wollte nur mal kurz nachfragen wegen des Pferdes. Und da waren sie alle dabei, ja. So, dann haben wir das Pferd gehabt und auch die Neuen dachten, Mensch, ja klasse, wo bin ich jetzt da reingeraten? Aber haben das alles mitgemacht. Ja, und dann ist leider Gottes, hat sich Bebeto vor einem Dreivierteljahr eine Sehnenverletzung zugezogen. Das war echt ein Hoffnungsträger. Und wir hatten auch genau die Stellschrauben gefunden, wie der richtig nach vorne galoppiert war oder konnte. Und dann haben wir ihn wirklich ein Dreivierteljahr auskurieren lassen. Das Loch in der Sehne war komplett wieder zu, der war super wiederhergestellt. Und dann hat ihn der Subi wirklich ganz, ganz vorsichtig Schritt für Schritt aufgebaut. Aber irgendwann zeigte sich doch, dass die alte Verletzung wieder ausbrach. Und jetzt musste ich meinen Doppelkopf-Jungs sagen, pass mal auf, Jungs, das Geld ist jetzt nicht weg, haben nur andere. Aber er wird leider Reitpferd und wir suchen für ihn einen super tollen Platz gerade.
Oh je. Und
also das war mir sehr unangenehm, weißt du, wenn du mit Freunden, die noch nie was damit zu tun hatten, die ziehst du in so einer Laune mit rein und auf einmal nach 2,5 Jahren musst du sagen, wird ein Reitpferd, ja.
Das heißt aber, diese ganze Zeit haben die auch alles mitgemacht, auch mit dem Dreivierteljahr da irgendwie drauf warten und was weiß ich was und so und haben auch die ganze Zeit gezahlt wahrscheinlich, ne?
Die hatten ja keine andere Möglichkeit. Ja, wir hatten ja auch vorher Spaß gehabt, wir sind zusammen nach Hannover gefahren, da ist er Dritter geworden hinter Quantanamera. Wir hatten in Krefeld hatte Bebeto 3-jährig gewonnen. Also wir hatten schon Spaß miteinander gehabt, aber dass das dann so ein jähes Ende fand, das war traurig und mir war das natürlich sehr unangenehm, weil ich die Leute, die noch nie was damit zu tun hatten, da reingezogen habe.
Darfst du mit denen noch Doppelkopf spielen oder bist du da jetzt ausgeschlossen?
Nee, ich sitze jetzt immer alleine am Tisch und trinke die Getränke allein.
Hat ja auch was Gutes eigentlich, ne? Also, ja. Wie du sagst, man muss morgens aufstehen und das Beste aus dem Tag machen, ne?
Ja, ja. Nein, aber die haben das ganz super gesehen. Die haben gesagt, Mensch, da kann keiner das zu. Das sind Hochleistungssportler. Und das kennen wir aus allen anderen Sportarten auch. Du kriegst halt irgendwann mal eine Verletzung und findest nicht mehr zu der Leistung zurück. Du könntest zwar noch weiterlaufen, aber ich will dem Burschen das nicht zumuten und die anderen das auch nicht.
Ja, und das ist ja das Schöne, dass man dann wirklich auch da wieder sieht, dass dieses, gibt ja diesen Satz mit Herzblut für Vollblut, dass das wirklich stimmt, dass man aber sagt, okay, der hat da Wehwehchen, dann versucht man es nicht nochmal, sondern der kriegt dann eben, ja, das Gnadenbrot als Reitpferd oder was weiß ich was irgendwie und vor allem auch das ist ja ganz wichtig, weil auch diese Gerüchte gibt es ja, dass der nicht irgendwie in die Wurst kommt oder sonst irgendwas, ne? Weil ist bei uns einfach nicht so, fertig.
Nein, das wird manchmal so gedacht. Nein, das ist, der ist uns ja ein Stück weit ans Herzen gewachsen und ich suche irgendwie, es kommen schon einige Anfragen über den Kanal von Woodywood, weil ich das da auch gepostet habe und da kommen einige Anfragen und da sind schon ein paar tolle Angebote dabei. Es geht überhaupt nicht um den Preis, mir geht es nur darum wichtig, dass der Bursche nicht ein Gnadenbrot, der ist 4. Ja, der ist jetzt nicht 27 oder so, sondern der hat noch ein tolles Leben vor sich und ein Mädchen oder eine Frau oder wer auch immer, die Spaß hat an einem Reiten und an einem ganz witzigen Pferd, der auch einen Schelm im Nacken hat, die wird sich über Bebeto, werden die sich sehr freuen.
Wir kommen zum schönsten Moment im Rennsport.
Der schönste Moment.
Der schönste Moment im Rennsport, es gibt einen emotionalsten, den erzähle ich nicht, sondern den schönsten. Und zwar hatte ich ein Pferd, das hieß früher Kaoma. Und das war bei Werner Baltromey, einem der größten überhaupt im Sport, habe ich das Pferd trainieren lassen. Und der Werner sagte mir, Marco, tut mir furchtbar leid, ich kann nichts. Und ich sage, Werner, ist egal, lass sie stehen. Sagt der Werner, pass auf, können wir einen folgenden Deal machen? Die läuft so lange nicht, bis ich sage, die gewinnt ein Rennen. Ich sage, okay, so machen wir das. So, irgendwann rief er an, da war ich gerade auf der Skipiste und sagte, Marc, sie läuft am 3. April. Da habe ich gesagt, Werner, bist du des Wahnsinns? Ja, aber die gewinnt da, das ist in Mülheim. Da habe ich gesagt, Werner, da hab ich Geburtstag. Ich sagte, was ist denn daran schlimm? Ich sage, du, ich habe 25 Gäste da. Er sagt, ja, bring die mit auf die Rennbahn, die ist unverlierbar. Der Boden muss gut sein. Sagte, die gewinnt mit 10 Längen Vorsprung. Bring die alle mit. Dann habe ich die alle mitgebracht, die ganzen 25 Leute, und musste danach noch mit denen Abendessen gehen. Und dann sitzen wir dann herrlich in Mülheim, gucken dahin, und auf einmal schaue ich so nach rechts. Ich denke, was kommt denn da für eine schwarze Wand? Anderthalb Stunden vor dem Rennen, ja. Und dann denke ich, ach du lieber Gott. Und dann eine Stunde vorm Rennen fing das an zu regnen. Aber wie in der Karibik, ja. Das waren Regentropfen wie aus Eiswürfeln, ja. So groß. Und dann kam der Werner vorbei, sag ich, Werner, was machen wir denn jetzt? Und Werner rauchte an seiner Zigarette, lachte sich kaputt und sagte, wird halt nur ein bisschen enger. So, und meine Leute natürlich alle dann auch dieses Pferd gewettet, ja. Wir saßen da mit 25 Mann. So, und Werner sagte, bleib ruhig, es wird enger. Ja, und dann habe ich gedacht, Gott, oh Gott, oh Gott. Das wurde inzwischen immer mehr eine Matsche. Dann hat sie auch noch ein bisschen Start verloren. Bei neun Pferden kam sie als Siebte in die Zielgerade rein. Und im Ziel gewinnt die nach Zielfoto mit kurzem Kopf. Also das waren natürlich diese 25 Leute völlig ausgeflippt auf der Rennbahn. Danach sind wir ins Weiße Gasthaus gefahren, mit dem Werner noch dabei, mit dem Ian Ferguson als Jockey. Dann haben wir die halbe Bude da abgerissen, also jetzt spaßmäßig. Disco gehabt, ein volles Programm, und ich glaube, keiner war vor 5 Uhr im Bett. Also das war eigentlich die schönste Story, die ich erlebt habe.
Das ist sehr schön. Weißt du noch, der wievielte Geburtstag das war?
Nee, lieber nicht. Aber das liegt schon ein bisschen zurück. Also liegt bestimmt 25 Jahre zurück.
Okidoki, also war es der 10. Geburtstag. Sehr gut. Marc Hübner bei uns im...
Trinkst du?
Ja, regelmäßig.
Hast du ein Pikolöchen-Intus, ne?
Pikolöchen, ja. Das ist der Flachmann, weißt du, den habe ich aber auch immer im Jackett in der Manteltasche. Das passiert immer zwischen 3. und 4. Rennen ab. Dann bin ich auch nicht mehr zurechnungsfähig. So, was können wir denn noch machen? Ja, Charity-Wette haben wir, aber das ist ja immer so der Schluss. Ich würde noch gerne ein bisschen über deine Pferde an sich sprechen und vor allem über deine Rennfarben, weil ich meine, dass du deine Rennfarben mal irgendwie geändert hast, beziehungsweise du hattest mal irgendwie so gelb-orange Rennfarben, die, glaube ich, sogar auch irgendwie geschichtlich behaftet sind. Und bist ja jetzt mittlerweile mit so, ich weiß gar nicht, was das ist, blau, türkis oder lila oder irgend sowas, bist du unterwegs. Was hat's mit den Rennfarben auf sich? Welche sind welche und warum, wie, was und überhaupt?
Ja, also ich hatte dieses orangefarbene Dress mit gelber Kappe früher gehabt. Das hat auch mit Kaoma mitgewonnen. Mhm. Und dann war ich allerdings 20 Jahre aus dem Sport draußen. Und irgendwann habe ich gesagt, Mensch, weißt du was, komm, du verlierst ja den Bacillus nie so ganz. Das ist ja wie wenn du aufhörst zu rauchen, du hast nur noch 20 Jahre später, hast du noch Schmacht auf eine Zigarette. Und dann habe ich mir von Gregor Baum, mit dem ich ja seit sehr, sehr langer Zeit eng befreundet bin, da wusste ich, dem kann ich vertrauen, dem Mann. Und dann bin ich zu Gregor, habe ich ihn angerufen, habe gesagt, ich möchte ein Pferd haben, hat er sich kaputt gelacht. Und dann bin ich mit Kalender nach oben gefahren, zu ihm ins Gestüt und in den Rennstall war es noch in der Not.
Mit deiner Tochter?
Mit meiner Tochter, genau. Mhm. Die ist jetzt 13 und dann haben wir den Woodywood ausgesucht. Und ja, als wir nach Hause kamen, ist Helena mit einem großen Malblock in ihr Zimmer gegangen. Ich so, was machst du? Und dann sagt sie, ja, ich mache jetzt einen Dress. Ja, und jetzt wollte ich natürlich nicht sagen, Helena, ich habe noch einen Dress von früher. Und ich sagte, hey, such mal ein tolles Dress. Und dann kam sie mit verschiedenen Vorschlägen an. Dann haben wir das abends abgestimmt und so kamen wir zu diesem blauen mit Bordeaux oder pink, aber blau-pink farbenen Dress. Und das andere, die andere orange-gelbe Farbe, die habe ich dann wieder reaktiviert, als ich mir ein Pferd gekauft habe oder zwei Pferde gekauft habe, die in Frankreich überwiegend laufen. Und dann habe ich noch ein drittes Dress, das ist in Türkis. Das ist von St. Elvira, weil das Pferd habe ich mit einem Freund gemeinsam, jeweils 50%. Und das ist eine ganz, ganz große Hoffnungsträgerin. Die ist jetzt in Baden-Baden bei ihrem zweiten Lebensstart Dritte im Listenrennen gewonnen. Die läuft jetzt am 20. Juni in Longchamp. Da darf die sogar noch im Mädenrennen laufen. Also für die, die es nicht genau wissen, ist ein Sieglosenrennen. Und da wird sie mit Sicherheit sehr, sehr gut laufen. Und dann schauen wir, was das Pferd uns sagt, wie gut sie tatsächlich ist danach.
Und diese Weiß-Gelb-Orangenfarben, das sind eigentlich auch Farben, die man mal kannte, ne? Das ist ja auch so reaktiviert eigentlich, ne?
Ja, ich hatte ja früher schon ein paar Pferde gehabt. Und mein Stiefvater, der früher das Gestüt mit Linghofen hatte, der hatte die Farben umgekehrt. Der hatte also ein gelbes Dress gehabt mit orangefarbener Kappe.
Laveron war das auch, glaube ich, ne? Und so,
das,
ne?
War Laveron, ja. Und Wilder Jäger und Noel. Und das waren also wirklich ganz, ganz tolle Rennpferde. Und die hatte ich dann irgendwann, als ich das erste Rennpferd hatte, habe ich das einfach nur geswitcht.
Ich habe auch immer gedacht, das H würde für Hübner stehen. Und habe schon gedacht, oh, das ist ja hier selbstbewusst mit dem Nachnamen, das große H auf dem Dings. Aber das ist dann kommt von der Tochter, ne? Der Vorname.
Ja, das würde ich nie machen. Meinen Namen da drauf, das finde ich, also das wäre nicht ich. Und aber für Helena finde ich das toll. Sie hat sich dadurch viel stärker identifiziert mit dem Pferd. Und als Vater macht man das natürlich. Das wirst du spätestens in 6, 7 Jahren hoffentlich vielleicht genauso erleben.
Wir schauen mal, was heute Abend, was haben wir gesagt, 22 Uhr ist Deadline heute. Ne? Was da noch alles passiert. Ne? Und dann,
du hast hervorragend den Ball aufgenommen, um jetzt wieder die Schleife an den Anfang zu bringen. Wunderbar.
Sehr gut. Wie kommen wir da jetzt wieder raus? Charity-Wette, sehr gut.
Die Charity-Wette.
Das ist ja das Gute, weißt du, ich habe ja immer irgendwelche Knöpfe, um mich zu retten aus unangenehmen Situationen. Ja, das ist.
Nee, da hole ich dich gleich schon wieder rein.
Also mach dir keine Sorgen. Das Gefühl habe ich auch. So, Charity-Wette, was machen wir da denn? Prinzip ist bekannt, wir haben also 100 Euro, die gibt es von pferdewetten.de, werden für den guten Stift für den guten Stift gezweckt, für den guten Zweck gestiftet. Und das Interessante ist ja, wenn man eben mit diesen 100 Euro gewinnt, dann geht der gesamte Gewinn inklusive Einsatz an guten Zweck, an Hand-in-Hand-Cup. Der hat jetzt am Wochenende wieder stattgefunden in Krefeld, größtes Charity-Turnier Nordrhein-Westfalens, wo eben auch der gesamte Gewinn, der gesamte Erlös an die Krankenkinder geht. Krebskranke Kinder, Kinderkrebsklinik und Kinderhospiz und so weiter und so fort. Deshalb unterstützen wir das so gerne. Was für ein Rennen hast du dir ausgesucht?
Also ich habe mir ausgesucht das Derby. Das kennen wir alle, da kennen wir die meisten Pferde von. Und da habe ich eigentlich zwei Pferde und deswegen würde ich gerne die 100 Euro splitten auf zwei Pferde, jeweils 50 Sieg. Und zwar einmal ist es der Narrativo von Peter Stürgen, dem ich sowieso immer die Daumen drücke. Und ich glaube, dass das ein sehr, sehr gutes Pferd ist. Ich habe den zweijährig gesehen, als er Zweiter wurde. Der hatte zwar wohl im Frühjahr mal einen Aussetzer, aber von dem habe ich eine sehr hohe Meinung. Und das zweite ist der Quemados, heißt er, glaube ich, oder? Von Böhler.
Quemados,
genau. Der hat zwar beim ersten Mal nicht so überzeugt und war noch sehr, sehr grün in meinen Augen. Aber vielleicht kommt das Derby für ihn ein Ticken zu früh. Also einen Monat später wäre mit Sicherheit besser. Aber auf den habe ich irgendwie auch ein bisschen Bock.
Ich glaube, das sind zwei Pferde, die du jetzt genannt hast, wo, wenn wir den Podcast am Montag aufzeichnen würden, der Kurs schon ganz anders aussehen könnte. Ja, laufen ja beide jetzt Narrativo in der Union. Steht bei 160 für 10, also 16 für 1. Und Quemados läuft in Italien. Steht auf 220 für 10, also 22 für 1. Und ich habe auch richtig Bock auf beide. Und ich glaube, dass die sich beide sehr weit nach oben im Wettmarkt katapultieren könnten am Wochenende. Und von dem her ist das gut, dass wir heute aufzeichnen, für dich und vielleicht auch für die Kinder. Denn im Fall von...
Vielleicht auch nicht. Wahrscheinlich sagen die nächste Woche alle, der Frank und der Hüber, die haben alle keine Ahnung.
Keine Ahnung. Beide Letzter geworden und Festkurs 700 für beide. Naja, gut. Aber das ist das Interessante an Festkursen. So passiert es dann nämlich eben auch. Und dann gäbe es entweder 800 Euro, wenn Narrativo gewinnt oder wenn Quemados gewinnt, das Derby 1.100 Euro. Wenn es totes Rennen gibt, dann muss das ja irgendwie hier geteilt werden und alles. Haben wir jetzt ja auch gehabt in Krefeld, ne? Das war mein erstes totes Rennen als Moderator und ich habe mich so gefreut, dass ich jetzt mal endlich so ein Doppelinterview führen kann auf dem Geläuf, weißt du, dass die da beide irgendwie um mich rum und so, und der eine, der hat es aber gar nicht geblickt, dass er gewonnen hat. Serge, der ist da schon rausgegangen und dann hatte ich doch am Ende wieder nur ein Interview, ne? Schade. Ja. Und habe den einen Sieger, Laterani, habe ich noch Sieg gewettet. Und der hat so richtig gut gezahlt eigentlich, und dadurch, dass es dann halt so geteilt wurde, gab es dann nicht mehr ganz so viel. Also war immer noch gut genug die Quote.
Ja, guck mal, warum sprechen wir nicht? Ich hatte Search gewettet in dem Rennen, warum tun wir uns nicht zusammen, hätten wir den Einlauf gehabt?
Ja, und vor allem hätten wir ja doppelt getroffen, ne? Ist ja auch so. Also,
so.
Ne? Gut, also nächstes Mal reden wir vorm Rennen miteinander. Gut, ja, dann haben wir das eigentlich alles durch. So, wie geht's bei dir denn jetzt weiter? Also Frankreich hast du uns schon gesagt. Wann ist das Rennen nochmal genau, wo wir unser Haus und Hof drauf verwetten sollen?
Das nicht hinterher endet das wie mit meiner Doppelkopfrunde. Am 20. Juni läuft Saint-Elvira in Longchamp.
20. Juni, okay, Longchamp, das haben wir uns gemerkt. Und dann sehe ich
und jetzt am kommenden
Köln, genau.
Sonntag siehst du mich in Köln, da läuft der Sovereign State im Ausgleich 1. Der Woody Wood läuft gar nicht, der ist auf der Koppel. Und wen habe ich noch?
Du hast 5 Stück insgesamt. Also 5
jetzt und 4 laufen im Moment. Jetzt habe ich einen verlaufen, Sovereign State. Achso, und Shining Yellow, die läuft in wahrscheinlich in Chantilly am, oder auch Longchamp, ich glaube am 2. oder 3. Juli.
Mhm.
Sovereign State gut. Ist ein etwas kompliziertes Pferd. Der pullt immer wie Hulle. Ja, ich weiß gar nicht, was der da hat, aber der pullt seit Ewigkeiten. Und der Andrasch hat, wie auch immer, der ist ja nicht umsonst 120-facher Champion oder was, der Mann ist einfach begnadet. Und unter Andrasch pullt das Pferd nicht. Frag mich nicht, wieso, du setzt einen anderen drauf, der pullt. Unter Andrasch, nein. Also versuchen wir nicht zu gucken, wo ist das beste Rennen für das Pferd, sondern wo kann der Andrasch den Sovereign State reiten.
Ein spannender Ausgleich 1. Ich bin aber trotzdem parallel in Hannover am Wochenende, also falls mich da jemand unterstützen möchte und Hallo sagen will und ich nicht ganz allein da stehe. Ne?
Dann nehmen wir unseren nächsten Drink, wenn wir uns das nächste Mal sehen, und dann bin ich sehr gespannt, was du mir berichtest, wenn du heute Abend um 10 Uhr nach Hause kommst. wie der Abend dann noch verlief.
Mal schauen, wie detailliert das Ganze wird. Lieber Marc Hübner, ganz lieben Dank, dass wir heute zwischen hochpolitisch und humorvoll diesen Podcast beendet hatten. Ich hoffe, es hat dir genauso viel Spaß gemacht wie mir, und ich wünsche dir weiterhin ganz viel Erfolg, und ich bin mal gespannt, wann das Telefon aus Köln klingelt, ja?
Ich auch. Wunderbar, ich danke dir herzlich. Und alle, viele Grüße auch an alle, die das die zugehört haben und das ertragen haben teilweise.
Marc Hübner war heute...
Nicht böse gemeint.
Ja, nein, das ist alles entspannt und harmonisch, wie es immer bei uns ist. Marc Hübner, unser Gast heute bei Vollhorst. Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Macht's gut, Hals und Bein euch allen und bis bald und tschüss.
Vollhorst, die Rennsportshow. Podcast von Pferdewetten.de. Moderator Alexander Franke. Inhaltlich verantwortlich Sascha van Treel.